Ein grausames Verbrechen ereignet sich im Januar 2023. Ein Mann findet seine Frau blutüberströmt im Bett, die Mutter von drei Kindern stirbt und die Polizei sucht nach dem Täter. Aber die Ermittlungen ziehen sich. Dann im Oktober 2025 der Durchbruch. Ein Verdächtiger kommt in Haft und jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Mann erhoben. Warum der Verdächtige aber wohl trotzdem kein Mörder ist und wieso die Suche so lange gedauert hat, erklärt HAZ-Chefreporter Jan Fuhrhopp. Mein Name ist Björn Stöckemann und das ist Hatz gehört. Thema der Woche.
Hatz gehört.
Hallo Jan.
Hi Björn.
In der Anmoderation hat man es jetzt schon so rausgehört. Kein so wahnsinnig angenehmes Thema, über das wir heute sprechen. Du berichtest für uns regelmäßig aus diesem Bereich, also über Verbrechen, über Blaulicht. Ich darf verraten, du hast auch selber Familie. Vielleicht bevor wirklich ins Thema reingehen, mal persönlich, was macht das mit dir, wenn du so einen Fall auf den Schreibtisch kriegst?
Das ist erstmal immer natürlich schwierig, wenn man sich vorstellt, gerade du hast es angesprochen, wenn man selber Familie, wenn man selber Kinder hat, sich vorzustellen, dass da, also ich habe dann tatsächlich die Bilder auch vom Kopf, wenn man davon hört. Man stellt sich vor, wie die Frau im Bett gelegen hat, wie die dann entdeckt wird und dass dann drei Kinder keine Mutter mehr haben. Ich habe es aber tatsächlich im Laufe der Jahre sehr gut hingekriegt. Ich weiß nicht genau, was das ist, ob es Glück ist, einfach so, dass ich so ticke. Ich kann das relativ gut, ich kann dann relativ gut umschalten zu den Arbeitsmodus und dann mit der Recherche anfangen und lass das nicht so dicht an mich ran, dass mich das jetzt emotional runterziehen würde. Ich weiß nicht, ob das in ein paar Jahren vielleicht anders ist. Es gibt Kollegen, die Polizeireporter waren über Jahre, die das dann irgendwann nach ein paar Jahren nicht mehr gerne machen, solche Themen, weil die dann sagen, es reicht, also es ist gut, ich mache lieber andere Themen.
Wir wollen heute auch nicht allzu emotional oder gar voyeuristisch auf das Thema blicken, sondern wir wollen wirklich tatsächlich wieder den journalistischen Blick einnehmen und auch in erster Linie mal auf die Ermittlungsarbeiten schauen und jetzt auch auf den anstehenden Prozess. Wir haben es ja gesagt, jetzt ist tatsächlich Anklage erhoben worden gegen einen Verdächtigen. Die meisten Leute, die kennen ja so Polizeiarbeit oder dann vielleicht auch Gerichtsprozesse vermutlich nur aus dem Fernsehen. Das kann man auch eigentlich nur jedem wünschen, dass man da tatsächlich nie mal hineingerät. Und wenn man sich das anguckt, da schnappen die Ermittler den Täter ja meist innerhalb von 90 Minuten, wenn es noch irgendwie eine Gerichtsserie ist, dann die Ermittlungsarbeit vor der Werbepause, nach der Werbepause, dann Gerichtsprozess und am Ende fix Verurteilung. Wie realistisch ist denn das?
Ja, das ist natürlich, das würden sich, glaube ich, die meisten Menschen draußen wünschen und auch die Polizisten selbst, dass es so einfach ist wie im Tatort meinetwegen oder im anderen Krimi, wo dann von Vorgeschichte, Tat, Ermittlungen und Festnahme und möglichst noch Verurteilung vor Gericht alles in anderthalb Stunden ablaufen kann. Das ist natürlich sehr unrealistisch. Also, dass ein Fall geklärt werden kann so schnell, das funktioniert nicht. Es kann natürlich sein, dass wenn es eine Tat in der Öffentlichkeit passiert, ein Totschlag oder Mord, eine Gewalttat in der Öffentlichkeit, die Polizei schnell vor Ort, es gibt sehr viele Zeugen, also Augenzeugen, die das den Täter beschreiben können, der vielleicht sogar vor Ort noch festgenommen werden kann, dann kann das natürlich in relativ kurzer Zeit passieren, dass man zumindest einen Tatverdächtigen hat. Die Ermittlungen beginnen natürlich trotzdem noch, man muss trotzdem Beweise sammeln, man muss die Zeugen vernehmen und so weiter.
Als ganz aktuelles Beispiel, den Fall in der Deutschen Bahn von dem Zugbegleiter, der da angegriffen worden ist, ist in der Öffentlichkeit passiert. Da gibt es ja schon einfach einen Tatverdächtigen, der jetzt, meine ich, auch in U-Haft sitzt, so ein bisschen jetzt ohne Gewehr. Aber das ist natürlich was anderes als so ein Fall, wie wir hier haben, der sich ja im Privaten zugetragen hat, wo es keine Zeugen gibt und auch wenig anderes. Aber da kommen wir ja später noch zu.
Genau, das ist immer ein entscheidender Punkt. Gibt es Augenzeugen? Das ist für Ermittlungsarbeit immer ganz, ganz wichtig. Vielleicht kurze Erinnerung an den Fall, den sogenannten Gullideckel-Fall, über den wir auch sehr viel berichtet haben. Da gab es einen Anschlag, wenn man das so nennen will. Da haben zunächst Unbekannte in der Nacht von einer Autobahnbrücke in der Nähe von Hasum einen schweren Gullideckel auf die Autobahn geworfen, hat dann ein Auto getroffen und eine Frau schwer verletzt dabei. Die Tat war im August 2022, Die Festnahmen der Tatverdächtigen, die später noch verurteilt wurden, die war im April 2023. Also auch das hat sich sehr gezogen. Das liegt immer daran, wie ist die Spurenlage, gibt es Zeugen oder nicht? Und dann wie viel verwertbare Spuren gibt es denn sonst, DNA-Spuren zum Beispiel?
Also man muss dazu sagen, das liegt nicht daran, dass die Polizeibeamten irgendwie so dieses klischeehafte Beamtentum pflegen und irgendwie erst die Yucca-Palme gießen und dann sich einen Kaffee holen, sondern es liegt eben einfach daran, dass es anspruchsvoll ist und dass es ja auch gewissenhaft gemacht werden muss, weil gerade bei solchen Kapitalverbrechen, über die wir jetzt sprechen, also Mord, Totschlag etc. pp., schwere Körperverletzung, da steht ja dann auch wirklich was auf dem Spiel. Also da können Leute lange, lange ins Gefängnis gehen.
Ja, klar. Natürlich, das ganz entscheidend. Und die Polizei und die Staatsanwaltschaft, die dann letztlich mit in den Ermittlungen ist, die müssen das natürlich so wasserdicht haben, dass sie einmal, dass es überhaupt ausreicht, Anklage zu erheben und dass die dann auch Bestand hat in einem folgenden Gerichtsprozess. Und dafür müssen die Beweise so gut wie, also die Strafverfolger müssen so gut wie sicher sein, dass die Beweise ausreichen, dass es definitiv auch verurteilt wird.
3 Jahre hat es jetzt ungefähr gedauert in diesem konkreten Fall, über den wir heute sprechen, bis es jetzt zur Anklage gekommen ist. Woran lag das in dem Falle? Vielleicht, wenn du einfach mal umreißt, also was ist denn da konkret passiert? Im Langgarten, da hat sich die Tat ereignet.
Genau.
Und was hat die Ermittlungen dann so anspruchsvoll gemacht?
Auch da war es so, dass es keine direkten Augenzeugen gab. Also der Ehemann der Frau hat an dem Vormittag Im Januar damals ist nach Hause gekommen und hat seine Frau tot oder schwer verletzt entdeckt, blutüberströmt, hat dann selber die Rettungskräfte gerufen. Die Frau konnte aber nicht mehr gerettet werden, also war tot. Dann ist ganz kurz der Ehemann selbst tatverdächtig gewesen, weil er wohl unklare Aussagen gemacht hat, wie er die wann wie vorgefunden hat. Das hat sich aber relativ schnell erledigt. Am nächsten Tag wurde er dann schon wieder aus Gewahrsam der Polizei entlassen. Und danach passierte dann erstmal längere Zeit nichts. Dann gab es 3 Monate später ungefähr, oder 4 Monate waren es ungefähr, im Mai waren es, gab es Untersuchungen der Polizei in der Nähe dieser Wohnung, auch im Langgarten, zwischen der Wohnung und der Kulturfabrik ungefähr, in einem Gebäude, in einem Keller, weil die Polizei Hinweise bekommen hatte auf eine Person, die wohl auch dort in der Gegend wohnte und die Frau auch gekannt haben soll. Und diese Person soll Zugang zu einem Keller in einem Gebäude da in der Nähe gehabt haben. Und es gab Hinweise darauf, dass da eventuell Datenträger, eventuell vielleicht sogar die Tatwaffe, ein Messer gefunden werden könnte. Und deswegen gab es da eine Durchsuchung. Da kam dann aber letztlich auch nichts bei raus. Heißt, dieser Mann, der da zuerst kurz ein möglicher Tatverdächtiger war, er stellt sich dann später raus, er war es nicht.
Und letztendlich hat die Polizei dann, ich hatte es gesagt, im Oktober vergangenen Jahres einen Verdächtigen festgenommen. Das ist ein 39-jähriger Mann, der seitdem auch in Untersuchungshaft sitzt. Kannst du sagen, was hat denn am Ende den Ausschlag gegeben dafür, dass sich Polizei und ja jetzt letztendlich auch Staatsanwaltschaft sicher sind, der Mann war das, dem können wir die Tat nachweisen?
Ja, das ist tatsächlich, also wenn man das jetzt über so einen langen Zeitraum verfolgt und wir haben dann natürlich regelmäßig nachgefragt, nachgehakt. Ich habe mit der Staatsanwaltschaft regelmäßig telefoniert, gefragt nach Neuigkeiten, selber versucht noch weiter zu recherchieren. Aber es ist natürlich, sagen die während der laufenden Ermittlungen auch offiziell nicht alles, was im Hintergrund läuft. Es hieß aber immer, die Ermittlungen laufen noch und haben einem schon zu verstehen gegeben, sie haben den Fall nicht abgehakt, sondern da passiert tatsächlich im Hintergrund noch was. Und jetzt so im Nachhinein, wenn man jetzt die ganzen Infos dazu bekommt, was passiert ist, ist es tatsächlich ein sehr spannender Kriminalfall, wenn man das so sagen kann, von der Ermittlungsarbeit, weil die sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben haben, diesen Fall zu lösen. Und letztlich liegt es an DNA-Spuren offensichtlich, die sichergestellt worden waren an der Getöteten und die letztlich diesem 39-Jährigen, der in U-Haft sitzt und der mutmaßliche Täter sein soll, dem zugeordnet werden können. Bisschen mehr Details wissen wir sogar inzwischen. Also diese DNA-Spuren wurden sichergestellt unter anderem unter den Fingernägeln der Frau, was darauf hindeutet, dass sie sich versucht haben könnte zu wehren. dann ist im Zuge der Ermittlungen sind mehrere Personen eben aus dem, sagen wir mal, räumlichen Umfeld der Frau, das heißt, die in der Gegend auch gewohnt haben und auch die sie irgendwie auch gekannt haben, als potenzielle Tatverdächtigen ins Visier geraten. Man durchkämmt natürlich die Nachbarschaft, befragt ganz viele Leute. Und dabei ist auch dieser Mann zumindest auf den Schirm der Polizei geraten. Und letztlich ist es so, dass er dann im Zuge der Ermittlungen und weiteren Befragungen im Januar 2025 eine freiwillige Probe abgegeben hat. Das heißt, die Polizei hatte dann eine DNA-Probe von ihm, hatten mit ihm gesprochen, er hat gesagt, ja, könnte er haben. Und mit dieser Probe wurden dann diverse Labore beauftragt, um rauszufinden, stimmt diese Probe mit der Probe überein, den Spuren, die an der getöteten Frau sichergestellt worden waren.
Es ging sogar bis nach Berlin, in die Charité, habe ich gelesen.
Genau, in der Rechtsmedizin, in der Charité in Berlin, da wurde auch ein Gutachten erstellt. Es kommt nicht dazu, dass die Spuren, die an der getöteten Frau sichergestellt worden waren, waren nicht, ja, um es simpel zu sagen, waren nicht komplett. Also praktisch kein kompletter DNA-Datensatz. Ich bin da kein Experte, ich habe es mir so erklären lassen und muss es auch einfach erklären. Das heißt, man gab dann weitere Analysen und praktisch Wahrscheinlichkeitsberechnungen, um sicherzugehen, diese Muster, ob die wirklich mit Sicherheit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit der DNA-Probe dieses Mannes übereinstimmen. Es war also nicht das hundertprozentige komplette Muster, aber so sehr dran, dass man sagt, auf dieser Welt gibt es eigentlich so gut wie niemanden, der genau sein Muster haben könnte. Und deswegen sind die Polizei und Staatsanwaltschaft sich sicher zurzeit, dass sie den richtigen Mann festgenommen, verhaftet haben und dann in U-Haft gesteckt haben.
Genau, jetzt sitzt der Mann in U-Haft und wird jetzt auch demnächst vor Gericht kommen. Also ihm wird dann der Prozess gemacht. Aber ihm wird wohl nicht vorgeworfen, einen Mord begangen zu haben. Kannst du das mal aufklären? Weil ne, für uns als Laien, naja, die gehen davon aus, die Frau hatte Stichverletzungen, das wissen wir. Also man kann wohl sagen, na gut, wenn jetzt die Polizei davon ausgeht, der ist mit dem Messer in die Wohnung von der Frau gegangen und er hat auf die eingestochen, dann ist doch eigentlich ganz klar, naja, der ist ein Mörder, oder?
Ja, da sprichst du was Wichtiges an tatsächlich. In der Tat sagen ja die meisten Menschen so im Alltagsgebrauch verständlicherweise, da wurde jemand ermordet, praktisch gleichgesetzt mit umgebracht, getötet. Im juristischen Sinne gibt's aber eben einen großen Unterschied zwischen Mord und Totschlag. Das sind zwei verschiedene Straftatbestände. Das ist so, dass der Totschlag an sich heißt auch, es wurde jemand getötet, ist aber niedriger bestraft, weil Mord, wenn man so einfach sagen will, ist schlimmer als, unjuristisch gesagt natürlich, ne, ist schlimmer als Totschlag. Und deswegen gibt es für Mord grundsätzlich eine lebenslange Freiheitsstrafe. Bei Totschlag ist die Strafe ein paar Jahre niedriger. Und dazu gehört eben, dass man nachweisen müsste vor Gericht, dass bestimmte Mordmerkmale, sagt man, im Juristischen erfüllt sind. Das wäre zum Beispiel Habgier. Also ich töte jemanden, weil ich das Geld von dem haben will. Dann ist das ein Mordmerkmal. Totschlag wäre zum Beispiel, man streitet sich und im Affekt greift dann jemand zum Messer, was da drum liegt und er hatte nicht vor, bevor er zu der Wohnung gegangen ist, diesen Menschen umzubringen, eben aus Habgier, weil er weiß, ich habe da Geld liegen sehen und ich möchte das klauen, sondern das wäre dann so eine spontane Entscheidung. Und da sind eben diese feinen Trennlinien zwischen Totschlag und Mord, die dann verständlicherweise nicht draußen immer sofort ganz klar sind bei ihm.
Dann gibt es auch noch so Stichworte wie Planbarkeit, wie Heimtücke.
Genau, Heimtücke wäre auch ein Mordmerkmal, was erfüllt sein müsste. Das heißt, wenn jemand, ohne dass das Opfer das wissen kann, von hinten mit einem Messer ankommt und ihn ersticht.
Und man muss vielleicht auch dazu sagen, wir, die wir hier sitzen und darüber sprechen, wir beschäftigen uns damit zwar schon sehr viel, aber es gibt Leute, die beschäftigen sich damit noch viel mehr. Die müssen das nämlich studieren, viele Jahre lang. Das ist ein sehr anspruchsvolles Studium. Also jetzt nicht einfach nur Checkliste machen, Heimtücke geplant, Habgier. Und dann ist es soweit, sondern auch deswegen ziehen sich ja auch oft Gerichtsprozesse einfach so sehr lange. Weil, wie gesagt, es geht da einfach um was, jemanden lebenslang ins Gefängnis zu stecken. Ist ein massiver Eingriff.
Genau.
Dementsprechend muss man da auch sicher sein. Ich glaube, an der Stelle ist dann auch nochmal wichtig, jetzt zu betonen, dieser Verdächtige, der in U-Haft sitzt, solange kein Urteil gesprochen ist, gilt natürlich auch für den weiterhin die Unschuldsvermutung.
Klar, also, das ist so. bis jemand rechtskräftig verurteilt ist. Deswegen sagen wir auch immer, soll haben, mutmaßlich. Und der Beschuldigte, das heißt nicht der Täter, sondern der Tatverdächtige, da muss man tatsächlich sauber arbeiten, weil es letztlich theoretisch natürlich immer noch sein könnte, dass sich vor Gericht was anderes herausstellt und es dann nicht verurteilt wird, rechtskräftig. Und ganz kurz noch, in diesem Fall kann die Staatsanwaltschaft eben nicht sicher sein, dass es Mord war und klagt deswegen wegen Totschlag an, weil es eben keine Zeugen gibt und sie das ganz konkrete Geschehen innerhalb der Wohnung, das zum Tod der Frau geführt hat, nicht kennt. Und der Mann, das gehört dazu auch, der sagt dazu bisher nichts.
Was dann vor Gericht rauskommt, also wie der Prozess verlaufen wird und welches Urteil am Ende gesprochen wird, das wirst du bzw. werden wir natürlich weiterhin begleiten und darüber berichten. Bis dahin sage ich dir erstmal vielen Dank für das Gespräch.
Dank dir.
Und euch und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
Das war das Thema der Woche, ein Podcast von Hat's gehört, der Audiomarke des Medienhauses Gerstenberg. Jeden Samstag neu auf hildesheimer-allgemeine.de und natürlich bei Spotify und Co. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne. Da, wo es geht, lasst ein Like da und drückt die Glocke.